Ja, auch ich grüße euch heute Morgen zur Fortsetzung der Fortsetzung zum Thema überfließend zu sein. Und ich habe den Eindruck, je länger ich mich mit dieser Thematik beschäftige, desto mehr Gedanken kommen mir dazu. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal ein ganz bisschen entschuldigen, wenn ich heute meine Redezeit etwas überschreite. Ich habe aber heute Morgen schon im Auto zu Melli gesagt, ich konnte auch nichts rausstreichen. Und Handy hat ja eben gefragt, was wir heute so gemacht haben, wie wir heute in diesen Tag gekommen sind. Ich hoffe, dass ihr einen starken Kaffee heute Morgen getrunken habt. Ja, aber ich hoffe auch genauso, dass es Dinge sind, die den Einzelnen weiterhelfen, auf den Weg mit Jesus Christus zu gehen, da hineinzukommen in diesen Überfluss Gottes. All jene, die die ersten Predigten zu dieser Thematik noch nicht mitbekommen haben und gehört haben, es geht um einen Text, so sind wir eingestiegen in der ersten Predigtreihe, von Bernhard von Clairvaux. Dieser hat er im 12. Jahrhundert verfasst. Es ist unsere Aufgabe als Christen, nicht Kanäle für Gott zu sein, in denen alles nur so durchfließt, sondern wir sollten wie eine Schale sein, in die etwas hineinfließt und die sich irgendwann anfüllt und irgendwann voll ist, so dass sie überfließt. Darum geht dieser Text, den Bernhard von Clairvaux verfasst hat. Und das auf dem biblischen Hintergrund, dass Jesus uns sozusagen das sagt, dass er möchte, dass wir überfließendes Leben haben, nicht durchfließendes Leben. Das versuche ich in dieser Reihe ein bisschen durchzubuchstabieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einzelne Leute oder eine ganze Reihe von Leuten hier in unserer Mitte sagen, die Gedanken hören sich super nett an, aber sie gehen exakt so ein Stück an mir vorbei, an dem, was ich persönlich erlebe, an dem, was meine Lebensrealität ausmacht. Und ich bin mir ganz sicher, dass Menschen in unserer Mitte sitzen, die zumindest zeitweise, vielleicht sogar schon seit langer Zeit, vielleicht sogar fast durchgängig ein Empfinden haben, als wenn sie sich für Gott öffnen und als wenn sie das tun mit anderen gemeinsam in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, dann spüren, wie rechts und links neben ihnen der Geist Gottes einschlägt und sie selber den Eindruck haben, bei mir rauscht alles vorbei. Es kommt nicht in meinem Herzen an. Irgendwo muss da ein Loch in meiner Seele sein, dass es durchfließt, dass es erst gar nicht zu diesem Anstauen des Geistes Gottes in mir kommt, dass es dann schließlich überfließen würde in mir. Und ich möchte mich mit euch darüber nachdenken heute Morgen. Warum füllt sich meine Schale nicht? Warum füllt sich meine Schale nicht? All jene, die jetzt sagen, ist ja gar nicht mein Thema. Ich erlebe es ja, ich finde es alles ganz toll. Den mache ich Mut, trotzdem zuzuhören. Denn es könnte sein, dass rechts oder links jemand sitzt, der deine Hilfe braucht. Dass Gott dich heute oder in den kommenden Wochen oder in den nächsten Monaten in Solingen oder sonst wo auf diesem Globus, dass Gott dich gebrauchen möchte, um Menschen einen Schritt weiter zu helfen. Denn das ist erlebte Realität von vielleicht mehr Leuten, als wir es meinen. Ich möchte zunächst euch zurufen und die Frage stellen, woran es denn liegen könnte. Entschuldigung, woran es nicht liegen könnte. Woran es nicht liegen könnte, dass deine Schale sich nicht füllt. Das sind bei dem einen oder anderen Das Erste, was ich, wenn ich die Bibel einigermaßen richtig verstanden habe, zu 100% euch zusagen kann, dass es nicht daran liegt, dass Gott nicht mit dir ein Problem hat. Das liegt nicht daran, dass Gott sagt, ich kann das mit jedem in dieser Welt machen, aber mit dir kann ich es nicht. Ich kann dich nicht gebrauchen. Warum betone ich das so? Ich glaube, das ist das allerliebste Argument, das der Teufel vorbringt, wenn jemand das Empfinden hat, bei mir kommt nichts an. Warum kommt nichts an? Ist doch logisch. Schau mal in den Spiegel, Mädchen. Guck mal in den Spiegel, Junge. Dann weißt du, warum. Und dieser Spiegel ist für manch einen dann auch die Bibel. Dann sitze ich vielleicht in irgendeiner Zusammenkunft, wo viele Menschen von Gott berührt werden und ich komme leer zurück. Habe ein total schlechtes Gewissen, dass alle da jubeln und ich mich so mies fühle. Dann schlage ich meine Bibel auf und dann sehe ich es schwarz auf weiß. Mensch, ist ja wirklich wahr. Ich bin gar nicht so, wie es da drin steht. Ist doch kein Wunder, dass Gott bei mir nicht landen kann. Der kann mit mir nichts anfangen. Ich glaube, dass solche Gedanken ganz viel alltäglicher sind, viel verbreiteter sind, als wir uns das oft eingestehen. Und dem Teufel ist nichts lieber, als dass wir solche Gedanken glauben. Aber es sind Lügen des Teufels. Das, was Gott für uns empfindet, ist nicht abhängig von unserer Tagesform, nicht davon abhängig, ob wir gehorsam oder ungehorsam sind, sondern seine Haltung uns gegenüber ist konstant gleich. Gott ist Liebe. Das ist sein ganzes Wesen. Er kann sein Wesen nicht ein- oder ausschalten. Mal ja, mal nein, mal so. Nein, seine Zuwendung ist konstant zu uns. Und er hat seinen eigenen Sohn gegeben als Zuwendung höchster Potenz, um das Signal zu geben, ihr seid mir wichtig. Wenn sich deine Schale nicht füllt, liegt es nicht an Gottes Haltung dir gegenüber. Wenn deine Schale sich nicht füllt, liegt es nicht an falschen Methoden deines Betens, deines Glaubens und deines Seins. Erhörliches Gebeten, da mag in vielen Büchern oder Artikeln vieles Gute drinstehen. Trotzdem stellen sich bei mir manchmal die Nackenhaare hoch, wenn ich die Formulierungen lese. Weil das klingt nach einem guten System. Wenn wir doch endlich das System heraus hätten, wie wir beten sollen, wenn wir nur die richtige Formulierung nutzen würden, wenn wir uns dann noch auf die richtige innere Haltung polen könnten, dann müsste es uns doch gelingen, Gott endlich über den Tisch zu ziehen, damit er das macht, was wir gerne haben wollen. Jesus, geht es nicht um Systeme. Jesus, geht es nicht um Richtigkeiten. Jeder von uns betet mal so richtigen Blödsinn. Mir geht es jedenfalls so. Aber wisst ihr, was ich glaube, das ist Gott sowas von egal. Weil er sowieso nicht auf unsere Worte achtet. Er achtet auf unser Herz. Wenn es um das Herz geht, geht es nicht um die Methodik. Ich halte es für sinnvoll, dass wir sicherlich darüber reden, wie man in einer Gebetsgemeinschaft miteinander beten kann, was es leicht macht, miteinander zu beten. Aber bitte verwechselt das nicht mit einer Methodik, die dazu führt, dass eure Schale gefüllt wird. So eine Methodik gibt es nicht. Die Methode Gottes heißt Beziehung, heißt Liebe zu ihm, heißt Hinwendung zu ihm und heißt Vertrauen. Auf ihn zu vertrauen. Wenn deine Schale sich nicht füllt, liegt es nicht an falschen Methoden. Wenn deine Schale sich nicht füllt, liegt es nicht an mangelnder Autorität von Betern, die vielleicht für dich beten. Gott kann Menschen in besonderer Weise begaben und ich halte es auch für gut, in besonderen Situationen besondere Erwartungen zu erwecken. Ob die Schale gut gefüllt ist, entscheidet sich aber auch nicht an der Qualität von externen Betern, sondern das ist eine Frage der Beziehung meines Herzens zu Gottes Herz. Das ist eine Frage der Offenheit, die ich ihm gegenüber leben kann oder auch nicht lebe. Lasst euch an solchen Ecken nicht aufs Glatteis führen. Es ist so verführerisch, wenn wir dann mit einem Mal bemerken, dass Menschen in unserem Umfeld berührt sind, deren Schale offenbar überfließt, dann sage ich, muss es doch bloß so machen, wie diese Person es gemacht hat. Wenn ich das dann so mache, dann wird es bei mir auch funktionieren und meine Schale fließt über. Das sind Methoden, die Gott nicht gebraucht, die Gott nicht segnen wird. Wie kommen wir dann der Antwort ein Stück näher? In Hagai 1, 5 bis 7 aus dem alttestamentlichen Propheten steht Folgendes. Und nun, so spricht der Herr, der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr, der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Was für deprimierende Bilder werden hier gebraucht? Das steigert sich bis hin zu diesem Lohnarbeiter. Stellt euch das mal vor. Der Lohnarbeiter war ja in einer anderen Situation wie heute ein Arbeitnehmer. Der hat dann vielleicht 10, 12, 15, 16 Stunden irgendwo auf einem Feld geschuftet, ist Tagelöhner, bekommt seinen Lohn, steckt ihn in die Tasche, kommt zu Hause an und ist nichts mehr drin. Geld ist weg, durchlöcherter Beutel. Das nicht nur an einem Tag, sondern jeden Tag wieder neu. Und ich glaube, die Gefühlslage, die wir damit verbinden, ist genau die Gefühlslage, die der ein oder andere von uns hat, wenn er an sein geistliches Leben denkt. Jetzt war ich schon wieder in dieser Veranstaltung und ich habe mich bemüht, mich da zu öffnen. Ich habe noch einen Kurs mitgemacht, vielleicht ein Seminar besucht, YouTubes Gottesdienste rauf und runter geschaut. Ich habe mich ausgestreckt nach Gott und ich habe gebetet zu Gott, dass er mich berührt. Und ich komme zu Hause an und ich bin wieder leer. Wie hart ist das? Die Aufforderung Gottes, richtet euer Herz auf eure Wege, ganz parallel zu den Klageliedern, heißt es in Kapitel 3, Vers 40 und 41. Ein weiter, bitte. Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lasst uns unser Herz samt den Händen erleben zu Gott im Himmel. Da steht mir die Schale wieder vor Augen. Lasst uns unser Herz erheben. Diese Schale ist ja ein Sinnbild für unser Herz, dass wir Gott hinhalten, hin zu Gott. Und in Psalm 139 steht der Vers, im Psalm 139 nimmt der Beter für diesen Prozess den Geist Gottes in Anspruch. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigen Wegen. Weg der Mühsal ist eine Umschreibung für einen Weg in Schuld, ein Weg in Sünde und leite mich stattdessen auf einen Weg, der mich in die Ewigkeit hineinführt. Das heißt, das Wort Gottes macht etwas mit uns, was uns von Grund auf auch sehr unangenehm ist. Der war es. wenn wir darüber nachdenken, warum unsere Schale sich nicht anfüllt, dann hat die Bibel so etwas wie einen ausgestreckten Finger, der sagt, der war es. Zumindest war es Gott nicht. Richtet euer Herz auf eure Wege, ist eine Aufforderung, ein Stück Bilanz zu ziehen. Schau doch mal genau hin. Das ist eine verrückte Geschichte, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit, wo sich das Denken der Menschen so egozentrisch entwickelt hat. Wo das eigene Ego so in dem Mittelpunkt steht, dass man den Eindruck hat, der Mensch denkt den ganzen lieben langen Tag nur über sich selber nach. Dennoch habe ich den Eindruck, dass diese Aufforderung so aktuell ist wie niemals zuvor. Dass wir zwar viel an uns denken, zum Beispiel an die löchrigen Beutel, zum Beispiel an den Durst des Lebens, den wir haben, nach dem geistlichen Hunger, was uns umtreibt. Aber dass wir nicht dahin kommen, mal wirklich hinzuschauen, was ist denn eigentlich mit unserem Leben los im Lichte Gottes? Wie sieht Gott denn eigentlich mein Leben? Warum wir das so ungern tun, ist eigentlich relativ naheliegend. Da kommen nämlich solche Klassiker ganz schnell aufs Tablet. Wisst ihr was? Das Charakteristische eines Klassikers ist zeitlos gültig. Egal wie alt wir sind, egal wie lange wir Christen sind, egal was wir in unserem Leben schon geistlich auf die Beine gestellt haben oder auch nicht, wenn wir unseren Blick auf unseren eigenen Wege richten, dann werden wir auf dieses Thema stoßen. Weil Gottes Wort sagt, wer nicht sündigt, der lügt. Spätestens dann haben wir gesündigt. Das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen mit der Frage der Schuld. Was passiert, wenn ich die schöne Holzschale mit einem dicken Holzbohrer mit einem Loch versehe? Was nutzt so eine schöne Schale, wenn da so ein richtig dickes Loch drin ist? Man kann Wasser ohne Ende hineinschütten. Es fließt trotzdem niemals über. Es fließt durch. Wo Menschen, wo wir als Kinder Gottes, als von Gott geliebte Kinder den Eindruck haben, ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Wir haben den Eindruck, ein Loch in der Seele zu haben, es fließt einfach so durch. Da richtet euer Blick auf euer eigenes Leben. Habt den Mut und gebt dem Heiligen Geist die Genehmigung, dass er auch auf die dunklen Stellen eures Lebens leuchten darf. Jesus ist das Licht dieser Welt. Wenn dieses Licht die ganze Welt erleuchtet, dann ist es für ihn ein kleines, meine finsteren Ecken, mein finsteres Herz auch zu durchleuchten. Aber wenn er das tut, dann niemals in unbarmherziger Absicht dich bloßzustellen oder fertig zu machen, sondern weil er es nicht weiter mit ansehen kann, wie wir uns für ihn öffnen, aber nichts bleibt für uns hängen. Schuld durchlöchert unsere Seelen. Wir können den Segen, den Gott für uns ausgießt, wir können die Kraft seines Geistes nicht halten. Sie wird uns wie durch die Finger gleiten. Stellt euch vor, dass ihr eure Kinder beschenkt und beschenkt und beschenkt. Und wir haben so die Formulierung von der Investition in ein Fass ohne Boden. Was macht das mit dem Herz des Vaters? Wenn der Vater mit seinem Licht in unserem Leben hineinscheint, dann allemal nicht, weil er uns was Böses will oder uns bloßstellen will, sondern weil er darunter leidet, dass wir an geistlichen Durst fast kaputt gehen. Obwohl er permanent investiert. Aber wir können es nicht halten. Schuld ist ein Punkt. Der Psalmist hat das so hautnah erlebt. Im Psalm 32. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünden. Spürt ihr die Wohltat, die davon ausgeht? Der Saft, den Gott in dein Leben immer hineingepumpt hat, der ist wie in Sommergluten verdunstet. Da blieb nichts übrig, weil seine Seele durchlöchert war von der eigenen Schuld. In dem Moment, wo er gesagt hat, die Alternative erkannt hat, entweder ich halte meine Schuld weiter versteckt in der Hinterhand irgendwo im Unbekannten und ich gehe kaputt an geistlichem Durst. Oder ich hole diese Schuld nach vorne, lege sie auf das Tablett in der Gewissheit, dass er sie mir vergeben wird. Das, was er mir schenkt, kann endlich sein Werk in meinem Herzen tun. Das ist die Alternative. Das hat dem Psalmist bewogen zu sagen, egal wie grausam, was ich jetzt auf das Tablett bringen muss, ich tue es in dem Vertrauen auf die Barmherzigkeit und auf die Gerechtigkeit Gottes. Im Alten Testament, ohne Kenntnis von Jesus, ohne Wissen um seine Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft, hat er diesen Schritt gewagt und diese Erfahrung gemacht. Wie viel mehr sollten wir, die wir jeden Tag die Kraft der Vergebung des Blutes Jesus in Anspruch nehmen dürfen, sollten wir diesen Weg beschreiten, oder? Es macht eigentlich nur Sinn. Es ist doch eigentlich nur gut, nicht immer leicht, aber nur gut. Richtet euer Herz auf eure Wege. Da werden wir nicht nur Schuld finden, sondern vielleicht auch Wunden. Wunden, die geschlagen worden sind in der Vergangenheit oder auch Enttäuschungen. Menschen, die uns den Himmel auf Erden versprochen haben, die mit vollmundigem Wort von den geistlichen Durchbrüchen berichtet haben, die in uns Erwartungen geweckt haben und wir sind darauf eingegangen. Es hat nicht das gebracht, was wir wollten oder was wir erhofft hatten, was wir auch bräuchten. Vielleicht haben Menschen uns sogar missbraucht in unserem Vertrauen ihm gegenüber. In unseren Öffnen, die wir praktiziert haben. Wir haben dann über Dritte mitbekommen, dass sie es weiter erzählt haben. Das hat uns zutiefst verletzt. Manch einer von uns hat sich in solchen Situationen aus sehr verständlichen Gründen dazu verleiten lassen, so einen inneren Schwur zu tun und zu sagen, nie wieder werde ich jemand meine Schuld offenbaren. Und das ist sehr verständlich. Aber ihr Lieben, das ist der Tod im Topf. Wenn diese Verletzungen nicht ausheilen, dann heißt das, wir bleiben mit unserer Schuld alleine. Dann heißt das, es kann weiter das zerstörerische Werk in unserem Herzen tun. Und die einzige Lösung besteht darin, diese Verletzungen zu sehen, sie zu benennen, Vergebung auszusprechen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Heil zu werden, innerlich heil werden, damit ich mich neu öffnen kann für das, was Gott in meinem Leben tun will. Und nochmal der Psalmist im Psalm 77. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Was für eine verrückte Formulierung, oder? Die eigene Seele weigert sich, getröstet zu werden. Warum? Warum, wenn sie nicht unendlich verletzt ist? Wenn es ihr nicht unendlich wehtut? Und da gibt es 1000 Gründe, warum das zustande gekommen ist. Vielleicht deutet der Prophet Jesaja einen Grund an. In Jesaja 54 heißt es, denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat sich der Herr gerufen und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Was gibt es Schlimmeres für eine Frau und für einen Mann ist es nicht anders, als dass er verstoßen wird. Als dass derjenige, der gesagt hat, du bist das Wichtigste in meinem Leben, dass er sagt, ich brauche dich nicht mehr. Du bist überflüssig. Du bist wertlos für mich geworden. Im Gegenteil, du schadest mir vielleicht. Solche Leute ruft Gott in seine Gegenwart. Das hat er hier gesagt im Blick auf sein Volk Israel, dem es als ganzes Volk so ergangen ist. Aber das sagt er, glaube ich, auch im Blick auf dich und mich. Egal, was der Grund für deine Verwundungen und Verletzungen ist, die dich daran hindert, dich neu für Gott zu öffnen. Komm zu mir, ich will dieses Loch in deiner Seele stopfen. Damit das, was ich ausgieße in dein Leben hinein, das, was ich dir schenken will, damit das wieder in deinem Leben bewirken kann, wozu ich es gesandt habe. Das heißt, wir sollen satt werden. Unser Durst soll gestillt werden. Er will unseren Beutel füllen, damit wir etwas zum Leben haben. Er meint es absolut gut mit dir und mit mir. Warum füllt sich meine Schale nicht? Ich glaube, ein weiterer Grund ist eine Form von geistlicher Blindheit, die manche von uns erfasst. Dieses Foto habe ich vor kurzem entdeckt. Man muss erst ein bisschen genauer hinschauen. Das Bild hatte den etwas makaberen Titel Essen auf Rädern. Die Fotografin hat darunter geschrieben, dass sie zunächst dachte, was sind das für verrückte Touristen? Als sie näher kamen, hat sie gemerkt, dass sie diese Leute kannte. Dass der eine, der auf dem Auto stand, sogar ein Biologieprofessor war, also nicht irgendjemand, der keine Ahnung hatte. Sie hat dann darunter geschrieben, Gott sei Dank war der Löwe nicht hungrig. Kann es sein, dass das sehr treffend unsere geistliche Situation beschreibt? Wir spüren, die Schale wird nicht voll. Wir kriegen nicht das, was wir geistlich brauchen. Wir schauen wie gebannt in eine bestimmte Richtung. Da muss doch irgendwo die Lösung sein. Wir merken gar nicht, was hinter uns abläuft. Und ich habe ein schönes Zitat gelesen von Reinhard Grün. Wer selber tief in der Krise steckt, braucht oft andere, die das für ihn von Gott hören können, was er selber gerade nicht wahrnehmen kann. Wisst ihr, wie man das auch nennen kann? Gemeinde. Das soll Gemeinde sein. Dass wir füreinander einstehen, dass wir aufeinander Acht haben. Damit ist nicht eine geistliche Stasi gemeint, sondern damit ist gemeint, dass wir genau diese Blickrichtung haben und sagen, hey, merkst du, was in deinem Leben abgeht? Ich beobachte das und das tut mir weh. Wie mag es der Fotografin ergangen sein, als sie merkte, dass es Freunde von ihr waren? Da schlägt das Herz doch gleich viel höher. Haben wir Menschen in unserer Kleingruppe, die Freunde für uns sind? Wenn das nicht nur so benannt wird, sondern wirklich so ist, wird alles, was Gefahr für diese Person bedeutet, uns den Atem stocken lassen. Dann werden wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um dieser Person auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, oder? Dann wollen wir, dass das Loch, was sich da auftut in der Schale der Schwester und des Bruders, dass das gestopft wird, damit er endlich von dem etwas abbekommen kann, was Gott für ihn vorgesehen hat. Prüfen wollen wir unsere Wege. Geistliche Bindungen sind mit ein Grund. Bei manch einem füllt sich die Schale nicht, weil da geistliche Bindungen sind, die ihn blockieren. In Lukas 9, lesen wir etwas von einem Mann, der zu Jesus kommt und sich beschwert. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Und ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Und ich habe eben gesagt, es geht nicht um Methodik. Da möchte ich in keiner Weise irgendetwas von abstreichen. Aber ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass es zwischen Himmel und Erde manches mehr gibt, als dass wir es mit unseren Augen erfassen können. Wenn wir mit ehrlichen Herzen vor Gott treten und sagen: Herr, prüfe du meine Wege, du weißt, warum meine Schale niemals vernünftig voll wird, warum ich immer das Gefühl habe, ich habe ein Loch in der Seele, zeig, was los ist, wir kommen hier nicht weiter. Dann denke ich, wir sollten mal in diese Richtung schauen und schauen, ob wir durch unser Verhalten dem Teufel ein Anrecht auf unser Leben geben und auf unser Leben gegeben haben, dass der nämlich mit seinem Holzbohrer unsere Schale massiv angebohrt hat. Das, was Gott an Segen schenkt, kann nicht haften bleiben. Wenn es auf unerklärlicher Weise immer so ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass da eine geistliche Bindung ist, die gelöst werden muss, die gelöst werden sollte, die gelöst ist am Kreuz in Jesus. Er hat es vollbracht, er ist der Sieger. Unsere Schale muss nicht löchrig bleiben. Glaubt dieser Lüge des Teufels nicht. Es mag noch ein Dutzend anderer Gründe geben. Nehmt das, was ich euch gesagt habe, beispielhaft. Aber ich glaube, dass Gott für jeden von uns, die uns diese Schale anfüllen will. Dass dieser Satz, er will, dass wir Leben in Überfluss haben, auch allen gilt. Und nicht irgendeiner besonderen Elite. Er gilt seinen Kindern. Und wenn du dein Leben in Jesu Hand gelegt hast und sagst, sei der Herr meines Lebens, dann gilt dieser Satz dir. Richte euer Herz auf eure Wege. Ihr Lieben, und wenn ich eins nicht möchte, dann das, dass wir mit diesen Begriffen, die ich eben genannt hatte, von der Schuld, von der Blindheit, von den geistlichen Blockaden, die da sind, dass ich nicht möchte, dass ihr das als Katalog nehmt und anfangt zu checken, was ist bei mir wohl los? Worin besteht unsere Aufgabe? Wozu sind wir berufen? Als Kinder Gottes sind wir nicht dazu berufen, kleine Kriminalpolizisten zu werden, auch nicht im Blick auf unser eigenes Leben. Wenn Gott uns auffordert, richtet euer Herz auf eure Wege, dann geht es ihm darum, dass wir dafür eine Offenheit bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt in dieser Reihe, als ich die Frage gestellt habe, was fließt denn eigentlich in diese Schale rein? Sprich, wie viel Vertrauen haben wir eigentlich in Gott, dass das, was er in uns hineinfließen lässt, wirklich auch gut ist? Das ist die Voraussetzung dazu, dass wir ehrlich hinschauen können in unserem Herzen, dass wir unser Herz wirklich aufmachen können und sagen können: Herr, jetzt schau du dir es doch mal an. Wie steht es um mein Herz? Dann kann es sein, dass er uns auf die Dinge aufmerksam macht, die in Bereichen liegen, wie ich sie eben angeführt habe. Vielleicht ist es auch ganz anders. Wir sind nicht dazu berufen, die Ursache zu erforschen und herauszufinden, sondern wir sind dazu berufen, unsere Herzen aufzumachen und zu sagen: Jesus, ich vertraue dir. Dann ist er derjenige, der nicht als Kriminalpolizei, sondern als liebevoller Vater sagen wird: Mein Kind, es ist mein Kind, es tut mir so weh, wenn dir der Segen immer wieder durch die Finger gleitet. Ich wünschte mir so sehr, dass ich dich an diesem Punkt heilen darf. dass ich dir die Sünde vergeben darf, dass ich dich freisetzen darf. Ich wünschte dir so sehr, dass du die Freiheit bekämst, hinzuhören auf mein Reden, auf meinen Geist, durch Schwestern und durch Brüdern, die ich dir zur Seite gestellt habe, damit du vorankommst, damit du dich entwickeln kannst, damit deine Schale voll wird und überfließt. Das ist Gottes Ziel für dein Leben. Herr, reinige meine Schale, stopf die Löcher, die da drin sind. Mach mich heil, mach mich feste, damit du mich neu füllen kannst. Und viele von euch werden dazu Hilfe brauchen. Nehmt die Hilfe von Seelsorgern in Anspruch. Nehmt die Hilfe deines Nachbarn rechts und links neben dir in Anspruch und sage gleich im Anschluss: Zu diesem Gottesdienst bete doch mit mir. Ringe mit mir darum. Lasst uns das leben. Ich freue mich drauf. Amen.